Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Du hör mal, ich sag das direkt mal für alle Hörer vorweg. Ihr hört ja wahrscheinlich den Podcast am Montag, Football Monday. So soll's sein. Wir nehmen jetzt hier aber schon am Sonntagabend auf, denn am Montag ist ein großer Tag. Markus, du hast morgen Geburtstag. Oder zu den Hörern gesprochen, heute.
Ja, du bist richtig informiert und dementsprechend bin ich dir sehr dankbar, dass wir das heute aufzeichnen können. Haben ja auch einiges zu besprechen, weil morgen ist bei mir die Bude voll und um 7 Uhr in der Früh, das ist schon an meinem Geburtstag, das muss jetzt nicht zwingend sein, deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass wir das am Sonntagabend machen dürfen.
Ja, natürlich, sehr gerne. Also bei dir ist eine große Party geplant?
Ach, was heißt große Party? Ich werde 53, also das ist jetzt keine Zahl, wo man sagt, die muss man jetzt unbedingt zelebrieren. Aber wie es der Teufel dann immer haben will, der ein oder andere schaut dann immer vorbei und darauf muss ich gewappnet sein und vor allen Dingen in der Früh, ich will einfach mein Ritual weiterführen, meine Tochter in die Schule bringen, danach einen schönen Spaziergang tätigen, danach ins Sport gehen, danach schön frühstücken mit meiner Frau und dann eben schauen, was der Tag so bringt.
Das sind so deine Rituale am Morgen?
Ja, das sind meine Rituale. Ich habe da das große Glück, dass neben der Schule von meiner Tochter ein wunderschöner Spaziergang ist. Der geht so, ja, so 5 Kilometer. Den laufen wir dann immer. Also gehen spazieren im guten Schritt, können uns schön unterhalten. Das ist eigentlich immer so unsere Zeit, wo wir uns mal wirklich auch intensiv unterhalten können. Dann gehen wir in Sport, ja, ein bisschen was für die Fitness machen und dann frühstücken und dann beginnt bei uns so der Tag.
Das klingt großartig gesund und ausgewogen. Wahnsinn.
Ja, bei meinem Lifestyle musst du das auch ab und zu einbauen.
Verstehe. Also das war ja jetzt nur die erste Hälfte des Tages, über die wir gesprochen haben. Was danach folgt, das ist mal so wahrscheinlich. Gesund oder eben auch nicht. Aber so soll es ja auch sein. Auf jeden Fall, da kann ich mir was von abkupfern. Vor allem dieser Spaziergang morgens, der fällt bei mir leider öfters mal weg, seitdem ich ja selber auch zweifacher Papa bin. Sohn ist 1 Jahr und Tochter ist jetzt 8, die bringe ich auch immer zur Schule, also da geht's unisono los, das mache ich auch immer, aber dann wird sich meistens um den Kleinen gekümmert und da fällt dieser 5 Kilometer Spaziergang aktuell noch weg, kann aber noch kommen, klingt auf jeden Fall gut. Markus, um mal die Brücke zu schlagen, was gar nicht gut klingt, ist das, was aus dem Munde des Bundestrainers kommt, Julian Nagelsmann. Wir beginnen einfach mal mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, bevor wir natürlich auch auf die Three Lions gucken, ist ja klar, als Podcast, der sich mit dem englischen Fußball beschäftigt. Aber starten wir mal mit dem Thema, das gerade die Gazetten hier in unserem Land so ein bisschen füllt. Die Nationalmannschaft wirkt inspirationslos, wirkt leidenschaftlos, wirkt kampflos und am Ende sogar chancenlos gegen mittelstarke Slowaken, denen das aber völlig reicht, um die deutsche Nationalmannschaft komplett blass aussehen zu lassen. Wie starte ich jetzt mal? Mit welcher Frage? Ich starte jetzt mal mit der Frage, Markus, wäre dir das als Nationalspieler zu deiner Zeit auch passiert? Ein so leidenschaftsloser, uninspirierter Auftritt?
Wenn du dich gut erinnerst, ich war auch Zeitzeuge und war live dabei bei der großartigen EM 2000. Und das hat, glaube ich, auch nicht recht viel besser ausgeschaut. Aber der Unterschied so was gegen die Slowakei passiert ist, weil ich schon den Eindruck habe, in der Mannschaft stimmt's. Bei uns hat's ja hin und vor nicht gestimmt. Ja. Wir hatten Grabenkämpfe, wir konnten als Mannschaft nicht miteinander, wir konnten mit dem Trainer nicht. Das war ein einziges Desaster. Und das ist ja auch so, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, aber so der einzige Kritikpunkt an mir selber, dass ich nicht vorweg zurückgetreten bin. Ja, weil du sahst das Elend kommen. Du sahst, ey, wir fahren jetzt gerade mit 180 voll auf die Wand zu und keiner ist in der Lage, die Bremse zu drücken. Und da hätte ich eigentlich zurücktreten müssen, weil es war klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Aber vom Optischen her hat es mit Sicherheit genauso bescheuert ausgeschaut wie am Donnerstag die deutsche A-Nationalmannschaft.
Ja, aber was stimmt denn da aktuell dann nicht, wenn du sagst, an sich stimmen schon auch einige Dinge? Also wie kann das dann sein, dass du ein Jahr vor der WM einen solchen Auftritt hinlegst? Also völlig ungeachtet des Ergebnisses. Das ist ja eh immer das, was folgt aus der vorhergebrachten Leistung, die mal mehr, mal weniger gut ist. Aber als deutsche Fußballnationalmannschaft musst du ja den Anspruch haben, eine Mannschaft aus dem mittleren Regal, die Slowakei, zu dominieren und am Ende das Ding auch zu gewinnen. So, aber weder Dominanz noch Sieg war irgendwie in Sichtweite. Das war ja einfach Fußball zum Abgewöhnen. Wie kann das sein?
Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass Julian Nagelsmann langsam meint, dass ich was persönlich gegen ihn habe. Das habe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich schätze ihn sehr und ich glaube nach wie vor, dass es ein guter und sogar ein sehr guter Trainer werden kann. Aber er macht einfach zu viele leichte Fehler. Und
zum Beispiel.
Jetzt satteln wir mal das Pferd von hinten auf. Ja, also du musst wissen, die Jungs hatten erst 3 Pflichtspiele in den Knochen. Also du hast noch nicht diesen 100-prozentigen Rhythmus. So, dann verfolge ich seine Pressekonferenzen. Wie er tönt, ey Serge Gnabry, wie der bei Bayern auf der 10 spielt, der hat sich's absolut verdient, wieder dabei zu sein, weil er großartige Leistung gezeigt hat. Genauso Leon Goretzka, wie der da im Mittelfeld mit Joshua Kimmich zusammen immer wieder diese tiefen Läufe hat und wie er da performt, das ist einfach großartig. Deswegen sind sie auch wieder mit dabei. Jetzt frage ich dich, Cedric. Ich habe Bayern 2x 90 Minuten live im Stadion gesehen. Also diese 3 Spieler, wo ich gerade genannt habe, die haben überragend gespielt. Überragend. Warum stellst du sie dann bei der Nationalmannschaft nicht auf dieselben Positionen? Es ist mir ein Rätsel. Warum bringst du nicht Serge Gnabry auf der 10 immer wieder im Wechselspiel mit Woltemade? Weil Nick Woltemade ist nicht dieser Stürmer, der nur vorne drin steht und wartet, bis er die Bälle bekommt. Nick Woltemade ist ein ähnlicher Spielertyp wie Harry Kane. Er ist noch nicht ganz so weit wie Harry Kane, aber ein ähnlicher Spielertyp wie er. Er will sich mit ins Spiel einbinden. Er will sich mal fallen lassen. Er will mal aus der Tiefe kommen. Er will vorne drin sein. Alles das, was Harry Kane macht, will Nick Woltemade auch. Und dann wäre es doch das perfekte Zusammenspiel mit Serge Gnabry gewesen. Ein Leon Goretzka stellt er auf die 10. Er hat noch nie auf der 10 gespielt. Was soll das? So, und dann kommt mein Spieler, Collins. Die arme Sau. Es war wirklich, der hat mir so leid getan, weil er eigentlich gar nichts dafür konnte, dass es dann so über ihn hinwegbrach. Der hat fast rechts außen gespielt. Ein Serge Gnabry hat größtenteils hinter ihm gespielt, hat sich als rechter Verteidiger anspielen lassen. Da wo ich sage, ey, sag mal, was machst du? Wenn du Collins verfolgst, hey, der hat die 3 Spiele bei Eintracht Frankfurt Innenverteidiger gespielt. Er kann auf der rechten Seite spielen. Aber dann sage ich doch zu dem jungen Spieler, schau Collins, mach die Seite zu, lass da nichts anbrennen, verteidige dort alles weg. Und wenn du 2-3 Mal pro Halbzeit mit nach vorne gehst, hey, dann ist es super. Wenn nicht, tu mir nur einen Gefallen, wir müssen hinten gut stehen, lass über die Seite nichts anbrennen, verteidige. So, dann geht der mit einer ganz anderen Haltung in dieses Spiel, weil er genau weiß, was er zu tun hat. Aber Julian Nagelsmann meinte wieder, in diesen 3 Tagen den Spielern wieder was aufzubürden mit taktischen Meisterleistungen aus seinem Kopf heraus. Und du hast gesehen, die waren total überfordert. Die waren zum Schluss, die wussten gar nicht mal, was sie machen sollen. Und jeder, der eigentlich, wo du denkst, das sind doch toll, wir haben doch tolle Spieler. Also wir reden doch jetzt nicht von irgendwelchen Pappnasen. Das sind Top-Spieler. Und die sind definitiv in der Lage, die Slowakei auch klar zu schlagen. Aber gib ihnen doch gerade zu Beginn einer Saison einfache Aufgaben mit und hör auf zu denken, dass du als Trainer die Spiele gewinnst. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel. Und da tue ich mich nach wie vor mit Julian so schwer, weil ich das Gefühl habe, er sagt zwar rechts, aber er geht links. Ich verstehe es nicht. Und das sind so Punkte, da verzweifle ich mittlerweile. Ja, und das ist mir schon bei Bayern brutal aufgefallen und es fällt mir jetzt wieder auf. Und ich verstehe ihn nicht. Lass doch glanzlos 2-0 gewinnen. Wenn alle Strecke reißen, dann spielst du 0-0. Weil nochmal, die Slowakei, die haben auch gute Resultate gegen größere Mannschaften, tun sie sich leichter wie gegen Griechenland. Da haben sie, glaube ich, 4 Stück bekommen. Und ich weiß gar nicht, wer das andere war, da haben sie auch 3-4 Stück bekommen. Wenn sie, sage ich mal, eher in so eine Favoritenrolle kommen, da tun sie sich schwer. Aber gegen große Nationen, die können gut verteidigen, die machen ein schönes Bollwerk und schalten dann immer wieder schnell um. Und da ging es nicht nur uns, oder war nicht nur für uns schwer, sondern es war auch für andere Nationen schwer. Und das muss ich doch dann als Trainer denen auch mitgeben und sagen, hey Jungs, wenn ihr meint, ey, 80, 90% reichen, um die zu schlagen, hey, das wird schwer, das wird brutal. Also wir müssen schon schauen, dass wir an die 90%, an die 100% rankommen. Aber jeder mit dieser Aufgabe, was er auch aus dem Verein heraus kennt, in der Einfachheit liegt ja oft die Genialität. Und lasse doch erstmal wieder das Erfolgserlebnis sammeln durch die Nations League, durch die Niederlagen. Ja, waren sie jetzt eh nicht mit Selbstvertrauen gepriesen. Lasse doch erstmal wieder in Schwung kommen. Und dann, wenn du mal länger Zeit hast, dann kannst du ja anfangen, taktische Sachen dir einzustudieren, vielleicht auch ein bisschen eine Überraschung mit einzubauen. Aber in so einem Spiel, lass doch die Jungs das Spiel gewinnen, nicht du als Trainer.
Okay, also mehr Basisfußball und Überraschungen mit der Zeit dosiert einstreuen, wenn du mal Zeit hast. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Und genau das hat er eben nicht gemacht, Julian Nagelsmann. Das heißt, so eine Art, oh, ich greife jetzt mal zu harten Worten, weil wir immer schnell auf den Punkt kommen wollen, so eine Art Ego-Trip des Trainers, ohne dass er das natürlich selber forciert. Also ist jetzt nichts, was ich unterstellen will, dass er mit dieser Haltung rangeht. Aber am Ende des Tages im täglichen Tun sieht man dann schon eher, dass er versucht, sein Ding durchzubringen, als eben die Mannschaft so einzustellen, dass jeder auf seiner Position, wo er glänzt, im Liga-Alltag spielen kann. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Ich fasse das jetzt gerade nochmal ganz kurz zusammen. So, das ist ja auch das, was so ein bisschen damals Pep Guardiola beispielsweise bei den Bayern auf die Füße gefallen ist oder auch bei anderen großen Mannschaften, ich glaube bei Man City auch in den ersten Jahren und so weiter und so fort, dass dann, wenn es wirklich spitz auf Knopf ging im Champions League Halbfinale oder im Finale vielleicht auch, plötzlich wird was umgestellt, wo man sich fragt, ja, wieso, weshalb, warum, dieses Besondere noch machen wollen, völlig unnötig oftmals.
Ich will sie nicht normal schlagen, weil meine Spieler besser sind wie der Gegner. Nein, ich will auch noch meinen Teil dazu beitragen, dass jeder sagt, wow, was bist denn du für ein geiler Trainer? Ja, das ist ja der Wahnsinn, was du da aus dem Hut zauberst. Und dadurch, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Ja, es kann ja auch gut gehen, um Gottes Willen. Aber du hast es ja richtig erwähnt, selbst die ganz Großen, ja, und da zähle ich einen Julian noch nicht dazu, ja, auf eine Ebene wie Pep Guardiola. Der hat sich bei Bayern völlig vercoacht. Der hat den Bayern einen Champions League Titel vermasselt, ja. Und Julian, ich weiß nicht, was das ist, ob das eine Beratungsresistent ist, ob das ein, wie du sagst, Ego-Trip ist, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich kann ja nur das beurteilen, was ich höre und was ich sehe, ja. Und wenn ich seine Pressekonferenzen sehe, dann erzählt er mir was ganz anderes, was dann schlussendlich auf den Platz kommt. Weil was passiert denn jetzt, Cedric? Jetzt tue ich die Mannschaft umstellen, weil vielleicht brauchen wir weniger Qualität, sondern ein bisschen mehr Mentalität. Heißt also, die Jungs, die jetzt rauskommen, die haben keine Mentalität, obwohl sie eigentlich Qualität haben. Und die, wo jetzt reinkommen, die haben zwar Mentalität, aber keine Qualität. Also muss ich die jetzt da ranlassen. Also das sind so unglückliche Aussagen, wo ich sage, Mensch, Junge, was machst du? Tu mir einen Gefallen, manchmal ist weniger mehr. Red nicht so viel, sondern halt dich kurz, knapp. Weil nochmal, eins ist klar, und da ist er ja nicht dumm. Wenn du so ein Spiel ablieferst, dann kriegst du auf die Hörner. Da kannst auch nichts schön reden und nichts schön erzählen. Ja, dann halt dich kurz und knapp und dann versuchst du in der Mannschaft die Dinge auf den Punkt zu bringen, die Dinge anzusprechen. Aber auch da nochmal, die machen ja keinen zerstrittenen Eindruck. Die Mannschaft ist intakt. Die werden heute Abend mit Sicherheit eine bessere Leistung abliefern. Sie werden jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen, das glaube ich nicht, weil das ist nicht so einfach, aus so einer Verunsicherung heraus dann eine Top-Performance auf den Platz zu bekommen. Aber sie werden engagiert sein, sie werden das Spiel auch gewinnen, in meinen Augen, da bin ich mir relativ sicher. Aber es wird jetzt nicht das brillante, großartige Spiel, was jetzt viele erwarten, weil so einfach ist es nicht, den Schalter umzulegen.
Okay, ja genau. Nochmal ganz kurz für die Hörer. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntagabend vor dem Spiel der Deutschen gegen Nordirland auf. Aber vor allem eben das Spiel gegen die Slowakei, finde ich, bietet so viel Gesprächsstoff. Da braucht es nicht noch das gegen Nordirland. Da müssen wir eben nochmal ganz kurz ran. Du hast vieles schon abgearbeitet. Vieles für mich sehr verständlich geworden. Alles total nachvollziehbar, was du sagst. Das heißt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, nicht das, was in der Presse aktuell viel getitelt wird, so von wegen keine Mentalität und inspirationslos und die wollen nicht. Das ist es gar nicht, sondern die Spieler haben die Qualität und die wollen auch. Die sind nur auf den falschen Positionen teilweise aufgestellt. Vor allem gerade die Schlüsselpositionen sind von der Positionierung her oder vom Personal her falsch besetzt. Kann man es so zusammenfassen?
Das kann ein Grund gewesen sein, warum die Leistung nicht so da war. Was allerdings nicht heißt, dass du mal einen schlechten Tag haben kannst, ja, dass du mal, weiß der Teufel warum, dass du 10 Versager auf dem Platz stehen hast. Olli Bauern muss ich rausnehmen, weil der hat das Bestmögliche getan. Der war wirklich, der hat seine Leistung abgerufen, hat die Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt. Aber das kann ja auch mal passieren. Ich versuche ja nur, vielleicht Gründe zu finden, warum es nicht so funktioniert hat. Und ich bin mir auch da relativ sicher, dass das auch ein großer Grund ist. Weil wenn ich jetzt ein Serge Gnabry bin, mach 3 Bombenspiele bei Bayern München auf der 10, bin torgefährlich, mach Tore vorbereiten. Auf einmal muss ich wieder als Rechtsaußen ran, ja. Das, als Leon Goretzka, ey, ich spiele Bombe im Mittelfeld, ja, mit Jo zusammen, ey, das funktioniert richtig gut. Wir verstehen uns, wenn der Jo weg ist, bin ich vor der Abwehr, wenn er da ist, dann kann ich meine tiefen Läufe starten. Dann spielt er auf der 10. Weißt du, was das für eine Position ist, die 10? Ja, das ist eine ganz andere Position, wie 6-8er zu spielen. Ja, ein Collins, ich bin Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt, auf einmal muss ich gefühlt einen Rechtsaußen spielen. Tut mir leid, Cedric, aber das sind dann für die Spieler nicht die besten Positionen. Und wenn ich Nationaltrainer bin, dann kann ich mir doch die Spieler aussuchen, wo ich sage, hey, das ist der Beste auf dieser Position und da lasse ich den auch ran, weil der gefällt mir einfach. Den muss ich da laufen lassen. Und das verstehe ich nicht, dass du dann Spieler wohin stellst, wo sie dann nicht in der Lage sind, ihre beste Leistung abzurufen. Und dann nimmt es ja auch oft so eine Dynamik an. Dann steckt der den an, der steckt den an, dann ist der Jo, wo Kapitän ist, wo normalerweise immer vorangeht, dann ist der auch nicht so gut drauf. Dann hat der Rüdiger hat seine Schlittschuhe mitgenommen statt seine Fußballschuhe. Dann rutscht der da auf dem Parkett da umeinander. Da kommt eins zum anderen und auf einmal ist eine Leistung da, wo du sagst, ey, was ist denn mit denen los? Haben die Valium gesoffen?
Ja. Weil du gerade Antonio Rüdiger gesagt hast, finde ich auch eine interessante Personalie, an der sich ja die Geister oftmals scheiden. Wenn ich ihn sehe, denke ich, das ist ein guter Spieler oder es ist ein Spieler, der dann gut ist, ich formuliere es mal so rum, wenn du ihm eine ganz bestimmte Aufgabe gibst, wie zum Beispiel leg den gegnerischen Stürmer XY an die Kette für 90 Minuten. Lass ihn nicht aus dem Blick, hefte dich dran, guck, dass er nicht zum Zuge kommt, dass er nicht zur Entfaltung kommt. Wenn er diese Aufgabe hat, macht er sie oftmals gut. Wenn er die nicht hat, sondern so ein bisschen irgendwie antizipieren muss zwischen den Räumen, vielleicht sich auch bewegen muss, gucken muss, wo ist denn die gefährliche Situation, also selber viel mitdenken muss bei dem Fußball, der da verlangt wird, dann funktioniert der oftmals nicht und ist fehleranfällig. Das ist meine Schnellanalyse. Kannst du gerne was gegen sagen?
Da kann er jetzt nichts dafür. Er ist nicht mein Spieler. Ja. Es ist einfach ein Spielertyp, der mir persönlich einfach nicht gefällt. Aber dafür kann er nichts. Ja. Und nochmal, ey, der Junge hat mit Chelsea die Champions League gewonnen. Er hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Also der muss ja irgendwas können, weil der war unumstrittener Stammspieler und hat auch seine Leistung gebracht. Aber es ist nicht mein Spieler. So, aber dafür kann er nichts. Genau. Er erinnert mich so immer so an unsere Zeit. Ja? Da gab es ja immer so einen, da hast du gesagt, du pass auf, du spielst gegen den Zehner und den will ich nicht sehen und wenn der auf Toilette geht, dann gehst du mit. Ja? So. Da hat er brutale Qualitäten, Aber er hat jetzt eben auch eine schwere Verletzung hinter sich, ja, hat auch was gerade die Nationalelf anbetrifft, ja, mit seinen Aussagen, Tätigkeiten bei Real Madrid, ja, da sind natürlich schon auch Dinge vorgefallen, wo man sagen muss, ja, eigentlich mussten zu Hause lassen, ja, weil das ist einfach nicht es vertritt nicht die Werte, wie für was der DFB eigentlich steht. Sie haben sich trotzdem entschieden, die mitzunehmen, und dann komme ich wieder zum Punkt, ja. Julian Nagelsmann hat gesagt, ich werde darauf achten, ich nehme nur noch Spieler mit, die regelmäßig spielen. Ja, Antonio Rüdiger wird einen ganz, ganz schweren Stand haben bei Xabi Alonso. Er hat jetzt, glaube ich, ein Spiel gemacht von 3 oder 4 über 90, sonst war er nur auf der Bank. Und ja, und du merkst einfach, dieses Selbstverständnis, die Selbstsicherheit ist bei ihm nicht da. Ja, er versucht die immer so ein bisschen wegzukaschieren, aber du merkst, das hundertprozentige Selbstvertrauen ist nicht da, weil er auch weiß, ich habe Scheiße gebaut. Ja, ich muss jetzt da auf der einen Seite muss ich mich auch in einer Art und Weise geben, dass da nichts mehr passiert. Ich weiß nicht, ob er das dann auch so will. Und darüber hinaus der Rhythmus, ja, der fehlt ihm, und nach der langen Verletzung, ja, das kommt auch noch hinzu. Und ich sag dir, das ist, glaube ich, meine Überzeugung, der wird ein ganz schwieriges Jahr bei Real Madrid bekommen,
ja,
wenn sich nicht hinten irgendetwas oder wenn da nicht irgendetwas passiert, weil Xabi Alonso steht natürlich auf ganz andere Spieler wie Toni Rüdiger.
Ja, da seid ihr sehr ähnlich drauf, Xabi Alonso und du. was die Meinung zu einem Antonio Rüdiger angeht, das glaube ich auch. Ja, also das wollte ich eigentlich nachgelagert machen, das Thema, ob du aufgrund seines Verhaltens nicht ihn schon aussortieren musst. Nicht allein deswegen schon, dass du ihn jetzt wieder spielen lässt, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das hat ja schon fast politische Dimensionen. Aber was er da gemacht hat bei Real Madrid in den letzten Wochen und Monaten, war ja unter aller Sau, um es mal ein bisschen lapidarer auszudrücken, geht nicht, und deswegen gehört er für mich auch nicht mehr in die Nationalmannschaft, unabhängig davon, dass er ein Spieler ist, der nur teilweise seine Stärken mitbringt und eben kein kompletter Spieler ist, den du immer mal blind ins Wasser werfen kannst. Aber auf der anderen Seite, seine Vita, seine Erfolge, spricht er wieder für ihn, ist eine umstrittene Personalie, und ich glaube, da könnte man noch viel hin und her diskutieren, aber du hast gerade anfangs bei deiner Analyse gesagt, ist nicht dein Spielertyp. Vielleicht nochmal 2, 3 Worte, warum? Muss ich natürlich fragen.
Ja, ich mag einfach, oder ja, wie soll ich sagen, mir ist er, es ist ganz schwer zu, weil er ist zweikampfstark. Ja. Er ist eigentlich alles das, was ein Innenverteidiger ausmacht, hat er ja. Und trotzdem stört mich einfach was an ihm. Ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach nicht mein Spielertyp, weil er hat für mich fußballerisch zu große Defizite. Er hat vom Spielverständnis her zu große Probleme. Er braucht einen extrem starken Mann neben sich. Den hat er zwar mit Tar, aber wenn der auch mal nicht so gut drauf ist wie am Donnerstag und ihm da helfen kann, dann wird's halt extrem eklatant bei Toni Rüdiger. Und aber wie gesagt, er hat mir nichts getan. Er hat bei mir war immer alles in Ordnung, und trotzdem. Es ist einfach nicht mein Spielertyp, weil er einfach diese Komponenten, einfach zu viele Komponenten dabei sind, die mir nicht gefallen.
Ja. Okay, lassen wir es so stehen. Jetzt ist dieses Spiel gegen die Slowakei rund ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Das heißt, zum richtigen Zeitpunkt ein reinigendes Gewitter.
Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, weil der Trend ist natürlich schon, geht ins Negative, ja, weil die letzten Spiele, ja, klar, das waren große Gegner dabei, und zum Teil haben wir trotz alledem eine gute Leistung gezeigt, aber haben trotzdem nicht gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Also, die Tendenz ist gerade, und vor allem die Stimmung ist natürlich gerade wieder eigentlich wie damals, als Julian Nagelsmann angefangen hat, ja. Mhm. Die Stimmung ist völlig im Keller. Und es ist jetzt allerhöchste Zeit, jetzt über die Basics wieder zum Erfolg zu kommen. Defensiv mal gut zu stehen. Und das ist halt was ich auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir ist. Lass doch, nochmal, du kannst doch mal schlecht spielen, dann spiel 0-0. Ja, dann musst du die Qualität haben, 0-0 zu spielen. Und da gehört für mich aber auch, dass ich auch von der Ausrichtung her einfach sage, okay, Männer, ich will defensiv einfach kein Konter sehen. Ich will keine Torgelegenheit des Gegners sehen. Ich will, dass jeder mit dabei ist und gegen den Ball arbeitet. Ja, man hat Gareth Southgate hat man immer verteufelt und verurteilt, aber mit seiner destruktiven Fußball ist er halt immer bis ins Finale gekommen. Dass wir auch gesehen haben, ey, in der Mannschaft steckt doch eigentlich mehr. Das ist klar, das ist ein Kritikpunkt, den hat er auch über sich hergehen lassen müssen. Aber er hat es zumindest verstanden, weil er selber mal ein großartiger Verteidiger war, dass du hinten, also wenn ich das Titel ausschreibe, ja, wenn ich sage, ich will Weltmeister werden, ja, dann darf ich halt auch nicht so viele Chancen zulassen und so viele Tore kassieren. Das geht halt nicht. Ja. Dann muss ich es schon auch schaffen, mal zu Null zu spielen. Und das in einer Regelmäßigkeit. Ja. Und wenn ich merke, der Gegner ist besser wie ich, ja, dann lasse ich mich halt mal fallen, dass die versuchen müssen, da durchzukommen, weil wir müssen ja auch immer anrennen. Ja. Wir rennen ja auch an und tappen dann jedes Mal in die Falle, dass sie dann den Ball per Balleroberung dann schnell umschalten können. Ja, das ist mir dann zu einfach. Ja. Und da finde ich, gehört viel mehr Augenmerk darauf, mal wieder zu sagen, hey, hört die ganze Schönspielerei, die da vorne, nochmal, mit Wirtz, mit Gnabry, mit Woltemade, mit Adeyemi, wenn er rechts spielen sollte, die kreieren schon die ein oder andere Torschance, die kriegen schon ihre Möglichkeit und die machen auch Tore. Also schau, dass du hinten erstmal den Laden wieder dicht bekommst, ja? Und dann darüber, über gute Resultate, wächst das Selbstvertrauen, wächst die der Optimismus und dann kannst du auch wieder befreiter ausspielen, dann gehen auch die Sachen wieder leichter von der Hand, aber du musst halt erstmal wieder dahin kommen, dass du mal defensiv wieder besser stehst.
Ja, und ich möchte das Thema Nationalmannschaft jetzt in dieser Folge zumindest zumachen mit etwas, was Sandro Wagner gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast untergebracht habe in der vergangenen Woche oder ob ich es irgendwo anders erzählt habe. War ja auf jeden Fall auch in den Medien, ging viral. Fand ich nämlich ganz toll. Da wurde er auf Rudi Völler angesprochen und da hat er erzählt, dass er als Trainer, als junger akribischer Trainer, zusammen mit anderen jungen akribischen Trainern, ich glaube in der Akademie oder in der Schulung oder wie auch immer, saß und gemacht und getan hat und Taktikboard hin und Taktikboard her und verschieben hier. Und dann sagte Rudi Völler sinngemäß, Jungs, das ist ja alles schön und gut, ne, aber vergesst nicht, ab und zu auch mal ein Spiel zu gewinnen.
Super. Perfekt, genau um das geht's.
Ne? Manchmal.
Genau um das geht's.
Genau. Manchmal keep it simple, ne, auf die einfachen Dinge konzentrieren und nicht immer versuchen, diesen wunderbaren Fußball, den wir alle so mögen, neu zu erfinden. Hier und da mal was neue Komponenten reinbringen, ist ja auch vielleicht ganz attraktiv, aber es muss schon wohl überlegt und gut dosiert sein. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Gut, dann würde ich sagen, Markus, zum Ende der Folge wollen wir natürlich noch kurz auf die Three Lions gucken, denn die machen so ein bisschen so, wie man sich das von der Nationalmannschaft wünscht. Die spielen zwar auch nicht immer die Sterne vom Himmel, um Gottes Willen, nein, aber die fahren zumindest die Ergebnisse ein. Und da ist ja auch völlig egal, ob der Gegner klein oder groß ist. Jetzt war er sehr klein mit Andorra natürlich und man hat nur 2-0 gewonnen, aber man hat gewonnen. Und trotzdem, natürlich, auch auf einem anderen Niveau wird ja gerne mal gemeckert und es wird auch gemeckert seitens der Presse, die zum Teil schreibt, langweilige Tuchel-Elf vergrault die Fans. Debütant, einziger Lichtblick und der Druck auf Englands Nationalcoach, Klammer auf Thomas Tuchel, Klammer zu, wächst. Also Kritik und ne, der Trainer in Frage gestellt und so weiter und so fort, gibt's eben auch bei Mannschaften, die souverän die Gruppe anführen und von Sieg zu Sieg eilen, aber der Fußball gefällt halt nicht. Was sagst du zum Auftritt der Engländer?
Ha, das war schwere Kost, aber sie haben gewonnen, ja, genau um das geht's. Sie haben einen Pflichtsieg eingefahren, ohne zu glänzen, ja. Du wirst bei der englischen Nationalmannschaft wirst du nicht so wirklich schlau, ja. Du siehst das Potenzial, aber sie tun sich wahnsinnig schwer, Torschancen zu kreieren. Sie tun sich wahnsinnig schwer, gerade gegen diesen kleineren Mannschaften. Klar, Thomas Tuchel kriegt natürlich auch Vollfeuer, ja, als Nicht-Engländer Nationaltrainer zu sein, als Deutscher, ey, der kriegt, ich glaube, wenn sie 10-0 gewinnen, aber warum gewinnen sie nicht 20-0, ja, das muss er aushalten, ja, das tut er auch, aber die haben jetzt mit Sicherheit nicht brilliert, aber genau um das geht's, du musst das Ding irgendwie ziehen, irgendwie gewinnen, das haben sie getan. Du weißt ja, wie es ist, wenn sie nach 10 Minuten das 1-0 machen, dann kriegen sie wahrscheinlich 10 Stück, aber du brauchst halt dann auch mal so einen Dosenöffner, aber die sie quälen sich schon extrem. Also sie haben eine zu hohe Qualität für das, was sie eigentlich dann auf dem Platz bekommen. Und trotzdem musst du erstmal die Spiele dann trotz alledem ziehen. Das machen sie. Sie spielen oft zu null. Die Defensive ist parat. Und ja, und vorne sind sie halt immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Aber da liegt schon noch viel Arbeit vor ihm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dann schlussendlich seine Mannschaft aussehen wird. Weil er probiert natürlich auch viel aus, was ja auch völlig legitim ist gegen solche Gegner. Da wär's ja doof, wenn du das nicht machen würdest. Aber dadurch ist es halt auch schwer, so eine Eingespieltheit zu bekommen und dieselben Abläufe reinzubekommen. Und aber wie gesagt, die Resultate stimmen. Jetzt muss er eben schauen, dass er da auch ein bisschen attraktiver spielt, weil das war schon sehr dünn gegen Andorra.
Ja, auf der Habenseite steht, es war der 4:0 Sieg in Folge. Soweit alles wunderbar, was die Ergebnisse angeht. Aber die Spielart der, ja, mit Qualität gesegneten Mannschaft gefällt den Fans nicht und auch der Presse. Was in Deutschland die Bild-Zeitung ist, ist in England, würde ich jetzt mal sagen, die Daily Mail. Und die schreibt langweiliges England. Und dann sagt die BBC noch, eine eigene Identität unter Tuchel würde man vermissen. Und es gibt den Kommentar, seit Southgates Rücktritt nach der Niederlage gegen Spanien im EM-Finale 2024 hat sich England eher verschlechtert als verbessert. Also die Presse, das weiß man, das ist üblich in England, geht extrem hart ins Gericht. In dem Fall mit Thomas Tuchel, die Gründe hast du gerade genannt. Aber noch sprechen die Ergebnisse für ihn. Und ich kann mich natürlich auch so ein Stück weit reinversetzen in ja, die Emotionslage eines Leistungssportlers. Du wirst es noch viel besser wissen, weil ich komme ja nicht vom Fußball. Du selber standest auf dem Niveau lange auf dem Platz, Markus. Und du weißt auch, wenn es gegen Andorra geht, bist du jetzt vielleicht nicht so 100% gallig und spritzig und gierig, ein tolles Spiel zu zeigen, als wenn es jetzt gegen Spanien oder Italien geht. Muss man ja immer irgendwo am Ende des Tages auch berücksichtigen. Du bist in der Pflicht, in der Verantwortung, das Ergebnis zu holen. Aber dass du da nicht in solchen Spielen gegen solche Gegner bei allem Respekt nicht über dich hinauswächst, ist ja irgendwo auch klar und menschlich.
Und vor allen Dingen, Cedric, eins darfst du nicht unterschätzen. Du hast wenig Zeit mit der Mannschaft zu trainieren. Und da, ich bin mal sehr gespannt, wenn Thomas Tuchel sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft, davon gehen wir jetzt mal aus. Wenn er mal 2-3 Wochen Vorbereitungszeit mit der Truppe hat, dann bin ich mal gespannt. Und dann finde ich, dann kann man auch richtig messen. Und das ist ja genau das, was ich ja bei Julian so ein bisschen, oder was ich nicht gut finde, was ich ihm ankreide, ja. Zu meinen, in diesen 2-3 Tagen, die Mannschaft zu überfrachten mit Ideen, mit taktischen Kniffen. Und da bin ich voll bei Rudi Völler. Ja, mach erstmal langsam und schau, dass du das Spiel gewinnst. Ja. Also und das ist schwierig, ist in 2-3 Tagen da was einzustudieren und da große, tolle Abläufe reinzubekommen. Ich bin sehr gespannt, wenn er mal ein bisschen länger mit ihnen arbeiten kann, was wir dann für eine englische Mannschaft sehen werden.
Ja, in der englischen Mannschaft haben wir erstmals Elliot Anderson gesehen. 22 Jahre, Mittelfeldspieler von Nottingham Forest. Auf der Doppelsechs hat er gespielt, neben Rice. Und der bekam nicht nur medialen Superfeedback, sondern eben auch vom Trainer selber, von Tuchel, der sagt, er ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler, körperlich stark, sehr beweglich, liebt es zu verteidigen, sich in die Zweikämpfe zu stürzen. Er liebt es, Pässe zu spielen, die Linie zu durchbrechen. Es war eine Freude, ihm zuzusehen. Also da immerhin nochmal auf eine Person an dem Abend ein Loblied auf Elliot Anderson. Ja, vielleicht gerne mal deinen Kommentar zu diesem Spieler, weil wir wollen ja natürlich die Folge auch irgendwo positiv und stimmig und harmonisch verabschieden.
Ja, grandiose Entwicklung genommen. Also wirklich tolle Saison gespielt. Jetzt eben sich das verdient, in die Anhalts der Mannschaft zu kommen, dann eben, und das hat mir eigentlich am besten gefallen, diese Aussagen, er liebt es zu verteidigen. Ach Gott, was für ein schöner Satz, weil ich höre nur noch, ja, wir müssen offensiv, ja, braucht man auch, aber ich brauche halt auch Spieler, die verteidigen wollen, ja, und das ist so einer, ja, der ist sich für nichts zu schade. Aber ist nicht nur ein Zerstörer, sondern er kann eben auch Fußball spielen. Und deswegen macht's den Spieler ja auch so viel Spaß und macht ihn so wertvoll, weil er nicht nur dazwischen hackt und mit dem Ball dann nicht weiß, umzugehen, sondern der hat dann schon auch einen Plan mit dem Ball. Also das ist ein tolles Talent und ich bin sehr gespannt, wie er sich weiterentwickelt.
Werden wir beobachten. Natürlich auch im Liga-Alltag und über den sprechen wir dann in der kommenden Folge wieder. Für den Moment würde ich sagen, schließen wir die Folge und ich wünsche euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, einen tollen Start in die Woche. Egal, wann ihr die Folge gehört habt, eine tolle Woche. Bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und schaltet dann gerne wieder ein, wenn es heißt, die Premier League wird von Markus Babbel und meiner Wenigkeit unter die Lupe genommen. Machen wir super gerne dann wieder nächstes Wochenende, Sonntagabend, Montagmorgen, da stimmen wir uns noch ab. Auf jeden Fall gibt's am Montag wieder frisches Material zu hören. Und jetzt für dich, Markus, natürlich ein super Hineinkommen in deinen 53. Geburtstag. Hab einen tollen Montag. Feier schön mit deinen Gästen, mit der Familie. Ebenfalls kann ich dir vorab jetzt nur wünschen, das bringt kein Pech, das ist alles Aberglaube, man kann das schon tun. Einfach ein tolles neues Lebensjahr voller Gesundheit und vieler schöner Momente. Und der ein oder andere schöne Podcast-Moment wird dann hoffentlich auch mit dabei sein, lieber Markus.
Lieber Cedric, vielen herzlichen Dank auch an alle Zuhörer. Habt eine tolle Woche, startet gut rein und vor allen Dingen seid nächste Woche wieder dabei, weil da hauen wir wieder ein paar Sachen raus.
Unbedingt. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.